Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Willkommen bei Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Tim, hallo, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Andreas, frohes neues Jahr.
Richtig, und dir auch frohes neues Jahr, euch da draußen auch ein frohes neues Jahr. Es geht wieder weiter. Wir haben dieses Jahr Dreijähriges.
Ja, richtig? Krass, ne? Ja, echt 3 Jahre werden es jetzt.
In 3 Jahre, in Wahnsinn, oder so. Wie schnell die Zeit vergeht. Es ist unfassbar. Vielen Dank auch an alle, die uns so regelmäßig hören und von denen wir auch so viele E-Mails dazu bekommen und sagen, hey, das wäre ein Vorschlag für ein Thema oder finden wir total toll oder ich habe da nochmal eine Frage zu. Also vielen, vielen Dank an alle, die uns da unterstützen, zuhören, die Zeit in uns investieren, Spaß dabei haben, übrigens auch teilweise die Liebe zu einem Podcast dazu entdeckt haben. Ich krieg, oder du ja auch, Tim, öfter mal eine Mail, wo eben drin steht, ich konnte mich früher nie für Podcast begeistern und dann, und das ist nicht gelogen, sagen die Leute, aber bei euch, das macht so Spaß zuzuhören. Und jetzt sind wir gerade so ein bisschen in der Urlaubsedition. Ich bin nämlich gerade im Urlaub. Tim ist wieder gesund nach dem Urlaub.
Ja, genau. Das, so macht. Ja. Das neue Jahr ist total verrückt gestartet. Ne? Also ich bin erstmal schön direkt am 1.1. richtig krank geworden. Du bist schön in Urlaub gefahren, was auch gegönnt sein soll. Was sonst in der Welt passiert ist, Luke Littler ist Back-to-Back-Darts-Weltmeister geworden. Die Amerikaner machen ganz wirre Sachen mit Venezuela. Also was da gerade alles passiert in so kurzer Zeit, haben gerade mal ein paar Tage und alle spielen schon wieder verrückt.
Und während wir zu Hause sitzen oder im Hotel, jedenfalls ich sitze, dann fliegen halt unsere Kollegen die Einsätze und passen ein bisschen auf die Welt auf, sozusagen, kann man eigentlich sagen. Ne?
Mhm. Ja, Gott sei Dank.
Ja, wir haben heute aber auch ein tolles Thema oder mehrere Themen, kann man eigentlich sagen. Aber wir wollten mit einem Thema anfangen und zwar dazu ging gerade nochmal ein kleines Video-Reel rum sozusagen. Es ging auch ein bisschen real, ich kann schon gar nicht mehr sprechen, ein bisschen viral. Und zwar ging es darum, da ist ein Rettungshubschrauber, nicht in Deutschland, in einem anderen Land, in eine Hochspannungsleitung geflogen. Und wir hatten dieses Thema hier und da schon mal so ein bisschen im Podcast drin. Wir wollten das jetzt nochmal ein bisschen intensiver aufdröseln und posten das dann auch nochmal bei uns auf dem abgehobenen Podcast-Instagram-Kanal. Tim, Hochspannungsleitung und Hubschrauber. Doofe Geschichte, ne?
Ganz ätzende Geschichte und ganz blödes Ding, weil, also jeder, der Hubschrauber fliegt, wird es wissen, die Dinger sieht man echt verdammt schlecht teilweise. Je nachdem, wie das Licht ist, je nachdem dann in solchen Dingen, wo es passiert ist, wie der Einsatzdruck ist, die Dinger sind einfach Hubschrauber-Fangseile. Das ist nicht anders zu sagen. Wenn man in solchen Höhen operiert, die sind einfach saugefährlich. Und es sind ja nicht nur Hochspannungsleitungen, es sind Telefonleitungen, es sind im Alpenbereich irgendwelche Seilbahnen, die Material transportieren, die auch teilweise nur stunden- oder tageweise aufgebaut werden, um Bäume aus der Wand zu holen oder irgendwelche Hütten kurzfristig zu versorgen. Da gibt's verschiedenste Dinge, die Hindernisse für uns sein können. Und ich bin tatsächlich selber fast mal, also es war arscheng, mal in so ein Ding eingeflogen. Und daher kann ich auch sagen, die sieht man teilweise einfach nicht, wenn man es nicht weiß und wenn man einfach nicht damit rechnet.
Ja, und vor allen Dingen, wir gucken ja von oben nach unten. Das heißt, der normale Fußgänger schaut von unten nach oben im Himmel, sieht in einem hellen Himmel sich dunkle Seile abzeichnen und wir gucken halt von oben auf ein dunkles Seil mit einem dunklen Untergrund. Das sieht man dann einfach nur noch schwierig oder gar nicht mehr. Wir hatten auch in den letzten Folgen mal darüber gesprochen, da gab es ja einen Hubschrauberabsturz der Bundeswehr. Mhm. Die sind halt super tief geflogen, aber auch da war ein Stahlseil, was sie nicht gesehen haben, eine Seilbahn, dann letztendlich das Unglück, was dann eben dadurch passiert ist. Und ja, dann geht das eigentlich ganz schnell. Da kann man auch gar nicht mehr reagieren. Also in dem Moment, wenn man es eigentlich sieht, und da bin ich froh, dass bei mir im Rettungshubschrauber mein Technical Crewmember bei der Landung auch immer noch mal mit rausguckt und sagt, Achtung Andreas, oder die Feuerwehr oder wer auch immer vor Ort ist, die warnen uns schon vor, Achtung, hier ist eine Hochspannungsleitung direkt am Einsatzort und so weiter, dass man das noch mal im Hinterkopf hat, weil es ist wirklich manchmal, du konzentrierst dich so auf den Einsatz und dann, ach ja, stimmt, da war ja noch ein Hochspannungsmast mit einer Leitung, ne?
Ja.
Oder eine Telegrafenleitung im Dunkeln. Du kommst da an im Stock Dunkeln, in so einem Loch, in irgendeinem Tal, wo nichts beleuchtet ist und dann haben wir das Problem einfach.
Ja, wie gesagt, also wenn ich jetzt aus eigener Erfahrung nochmal spreche, ich weiß noch, das war ein Sucheinsatz an der Warnbachtalsperre bei Köln. Ich war Co-Pilot, Kollege ist geflogen, auch sehr erfahrener Kollege, sehr guter Pilot. Und wir hatten den Suchauftrag, eine Suizidentin am Ufer zu suchen. Und dann fliegst du halt über die Wasserfläche in relativ niedriger Höhe, um das Ufer auch einsehen zu können bei Baumbestand. Und du guckst halt irgendwie die ganze Zeit logischerweise ans Ufer, weil du ja diese Person suchst und hast halt ganz klar so primäres Ziel im Kopf. Ich muss jetzt einen Menschen finden, der eventuell in lebloser Lage sich am Ufer befindet und Hilfe braucht. Und wir sind lang geflogen und es war natürlich schlechtes Wetter, es hat geregnet. Und dadurch war die Sicht deutlich eingeschränkt. Und der Kollege hat irgendwann nur noch gesagt, ach du Scheiße, hat hochgezogen. Und da war die Leitung direkt vor uns. Und das war keine Woche später. Wir haben die Person nicht gefunden. Der ADAC ist dann auch nochmal seinen Einsatz dort geflogen. Und der ist genau in diese Leitung eine Woche später eingeflogen. Ist Gott sei Dank wie in dem Video auch nicht wirklich was passiert, außer Sachschaden. Der musste dann nebenan auf einer Wiese landen, hat eine Sicherheitslandung gemacht und ist dann auch später festgestellt worden, dass kein Schaden am Hubschrauber entstanden ist, weil es in Anführungsstrichen nur eine Telefonleitung war. Aber das ist natürlich doof, ne?
Wahnsinn. Also man muss auch dazu sagen, wenn man in so eine Hochspannungsleitung oder Telefonleitung reinfliegt, braucht man einfach Glück. Also Hochspannung brauchst du definitiv Glück. Es geht nicht anders, die sind so dick, diese Seile. Weil die größte Gefahr ist, man knallt einfach vorne mit der Scheibe dagegen, dann rutscht das Seil über den Heli drüber oder die Seile, die Leitungen sozusagen, und reißt dir dann den Rotor oben ab oder rutscht unter die Kabine, dann bleibst du im Kufenlandegestell hängen, so wie bei der Bundeswehr bei dem Absturz, dann überschlägst du dich nach vorne rum, also unfassbar viel Glück braucht man. Und wir hatten auch mal über einen Absturz gesprochen, das war ein Privatpilot, der im unfassbar schlechten Wetter, welche Autobahn war es denn, die A8, glaube ich, entlang geflogen ist, ich weiß es nicht mehr, Kochertalbrücke ist da, und in 25 oder 36 Meter Höhe auch in eine Freileitung eingeflogen ist bei schlechtem Wetter. Der meinte, er musste der Autobahn eben da entlang fliegen, ist nur mit dem Heckrotor drin hängen geblieben, aber der riss dann halt ab, die Maschine fiel direkt runter und dann war das Thema durch. Und so ähnlich, nur nicht ganz so dramatisch, war es ja bei diesem Reel, was rumgegangen ist. Ja, also da ist ja auch, man sieht so von Weitem, für alle, die es nicht gesehen haben, sieht man eben diesen Hubschrauber und der fliegt und auf einmal sieht man einen riesen Blitz und Funken sprühen und man merkt, der Hubschrauber gerät wohl offenbar kurzfristig irgendwie außer Kontrolle oder dreht sich auch so ein bisschen, verliert unheimlich an Höhe und dann taucht er auf einmal, ich dachte dann schon, warum filmen die denn noch weiter, jetzt ist dann das Thema durch, und dann auf einmal taucht er dann doch irgendwie wieder auf und man merkt aber so ein bisschen oder man hat so das Gefühl durch die abrupte Steuerbewegung, dass er da ein bisschen ein Problem hatte, aber das ist ein subjektiver Eindruck von mir, und setzt das Ding dann auf einer Straße ab. Und dann sieht man, dass das wohl hinten am Fenestron oben irgendwie Kontakt hatte. Glück gehabt.
Ja.
Richtig, richtig Glück gehabt. Einen Meter höher und das wäre dann wahrscheinlich nicht mehr so ausgegangen, ja.
Ja, ne, wie du sagst, weiß man nicht. Vielleicht hätte es dann auch einfach nur mit dem Hauptrotor durchgekappt. Ist ja dann doch irgendwie oft das Glück. Ich habe mir das Video auch jetzt kürzlich nicht mehr angesehen, sondern nur als es rauskam. Ich weiß gar nicht mehr, wie schnell er war. Ist auch immer eine Frage der Geschwindigkeit, ne? Wie viel Energie dann plötzlich abgestoppt wird. Je langsamer man ist, desto mehr Chancen hat man dann da auch noch. Keine Ahnung. Also ist halt immer wirklich eine Glücksfrage, ob man da rauskommt oder nicht. Deswegen nicht ausprobieren. Das kann nur doof ausgehen.
Ja. Was kann man dagegen tun, Tim?
Höher fliegen.
Höher fliegen ist eine gute Idee. Ja. Höher fliegen ist eine sehr gute Idee. Was die Netzbetreiber dagegen tun, ist, dass die an Autobahnpunkten oder auch an Stellen, wo die Seile oder diese Hochspannungsseile eben Leitungen, entschuldige, muss man dazu sagen, über den Rhein gehen zum Beispiel, da machen die so große Plastikkugeln drauf. Allerdings sieht man die ehrlich gesagt so spät auch erst. Also ich finde, die sind, ja, ist gut, wenn man in der Nähe ist, aber von weiter weg, finde ich, sieht man die echt schwierig.
Schon, aber die sind riesengroß, ja, ne? Wir haben da eins.
Die sind riesengroß,
ja. Haben eine bei uns in der Staffel hängen, haben uns da selber so eine Hochspannungsleitung gebaut, so ein Stück. Und da hängt so eine Kugel dran und die sind wahnsinnig groß. Und wenn man die draußen sieht, da denkt man, können die da nicht mal größere dran hängen, aber die haben schon einen Durchmesser, weiß ich nicht, von 80 Zentimetern oder so. Das ist schon massiv, das Ding.
Das stimmt. Wofür baut man sich im eigenen Hangar eine Hochspannungsleitung, Tim?
Nur ein kleines Stück zur Ansicht. Da sitzt ein kleines zur Vögelchen Ansicht, drauf, okay, und so eine Kugel ist dran und die Spitze von Hochspannungsleitung ist einfach so ein Ausstellungsstück bei uns im Eingangsbereich. Da haben wir so ein paar alte Dinger. Das ist auch seitdem ich da zur Staffel gehe, haben wir draußen, also ich glaube, ein altes Allison-Triebwerk stehen, das langsam verwittert, und ach, haben wir so ein paar alte Schätzchen rumstehen, die einfach da sind.
Ach, witzig, siehst du mal. Cable Cutter, habt ihr Cable Cutter im Hubschrauber?
Nein, haben wir nicht.
Keiner?
Nee. Ist, glaube ich, eine Philosophiefrage. Also, ob die wirklich helfen? Ja, klar, wenn du eine Leitung einfliegst, ist ein Haben besser als kein Haben. Aber die Dinger, und jetzt sind wir wieder bei der Hubschrauberfliegerei und bei der Wirtschaftlichkeit und bei der Leistungsparameter-Sache, die wiegen halt doch eine ganze Menge. Und wenn ich mir die dran mache, dann bringt es auch nur was, wenn ich mir die oben und unten dran mache. Hm. Und dann habe ich bestimmt zusammen mit allem drum und dran wahrscheinlich so 80 bis 100 Kilo wieder mehr Gewicht am Hubschrauber. Und das ist dann die Frage, ob ich sage, puh, die Wahrscheinlichkeit, in Leitung einzufliegen, liegt bei 0%, wenn man aufpasst. Und wenn ich die Dinger dran mache, kann ich wieder eine Person weniger mitnehmen oder entsprechend 20 Minuten weniger Kraftstoff. Das ist dann wieder dieses Hin und Her abwiegen, und bei uns wurde sich dazu entschlossen, weil wir in der Regel halt dann doch oberhalb der Leitung operieren und meistens in Regionen, die wir kennen, dass wir darauf verzichten können.
Mhm. Meinst du echt, die sind so schwer? Ich hätte nämlich gedacht, die wären wesentlich leichter.
Ach, die sind ja schon massiv, und die müssen ja auch massiv sein, weil die ja was aushalten müssen, mhm, im Zweifelsfall. Ne? Da kannst du ja nicht eine Leichtbauweise dran tackern, dann brechen die ja einfach ab, wenn so ein Seil da reingeht. Die müssen das ja schon quasi auffangen und, mhm, einführen in diesen, mhm, Schnittbereich. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich mir die angucke, die sind massiv, dass so ein Stück bestimmt 30 Kilo wiegt.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also man braucht dann einmal den oben drüber, über der Kabine eben sozusagen, im Scheibenbereich ist ja einer. Und dann hast du eben unten noch einen unter der Kabine und die zwei Kufen, die ja noch gleichzeitig auch noch mit nach oben gezogen sind, dass du dich da nicht irgendwie einfädeln kannst. Mhm. Ja, manche Hubschrauber haben es dran, manche nicht. Wir haben es zum Beispiel auch nicht dran. Ja, wie du schon sagst, man kann sie dran machen. Es ist eine Philosophiefrage. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Tja, wir gucken hoffentlich immer raus. Also, was wir halt auch machen ist, und das ist ganz wichtig, da bin ich sehr froh drum, ist, wenn wir zum Beispiel schlechtes Wetter haben und wir müssen ein bisschen tiefer fliegen, weil wir den Patienten in die Klinik bringen, nicht nur möchten, sondern müssen sozusagen, und gehen dann ein bisschen weiter runter, dann haben wir auch im Hubschrauber eine Hochspannungskarte drin. Mhm. Ja, das heißt, wenn wir tief fliegen, dann sehen wir anhand der Karte schon, oh, Achtung, da kommt eine Hochspannungsleitung irgendwie oder mehrere, die kreuzen unseren Flugweg, laufen parallel. Das ist dann schon ganz praktisch, weil auf der Karte sieht man sie meistens schon früher, bevor man sie selber überhaupt entdecken kann. Und dann kann man sich darauf einstellen. Ja? Ja. Viele Leitungen muss man aber auch einfach kennen, weil ja, die halt einfach echt fies sind. Auch mit Hochspannungskarte sind die echt fies. Weil da gibt es dann zum Beispiel auch im Wiesbadener Bereich oder im Rheintal gibt es einfach Stellen, wenn man da tief entlang fliegen muss, da kann man sehr schnell hängen bleiben, wenn man sich die Hochspannungskarte nicht reinholt oder diese Leitung nicht kennt. Und was wir auch nicht wissen ist, gibt es eine neue Leitung? Das ist dann der nächste Effekt. Ja, wenn man diese Karte updatet, gibt es irgendwo trotzdem eine neue Leitung, die noch nicht in unserer elektronischen Karte drin ist. Also man kann sich auch da nicht zu 100% drauf verlassen und sagen, hey, kann da nichts passieren? Da kommt eben nichts mehr.
Ja. Ja. Ja, und das Fiese ist ja meistens, so habe ich das Gefühl, es sind nicht die großen Hochspannungsleitungen, weil die haben halt riesen Masten daneben und so, die sieht man irgendwie. Mhm. Das Fiese sind die kleinen Leitungen bei Landungen, die man oft übersieht, die meistens, Gott sei Dank, halt eben nicht so viel kaputt machen, aber die schon Sachschaden verursachen können und ziemliches Herz in der Hose, wenn man da durchfliegt. Das sind halt diese kleinen Telefonleitungen und diese kleinen Elektroleitungen, die dann halt zu einzelnen Höfen oder so gehen, wenn man draußen auf dem Land landet. Die hat man schnell mal übersehen und dann wird's halt doof. Gott sei Dank, wie gesagt, passiert es selten, wie leider den Kollegen von der Bundeswehr, dass dort irgendwelche Stahlseile gespannt sind, durch die man fliegt. Die meisten fliegen ja auch nicht im Tiefflug. Das ist ja auch so ein Spezialding der Bundeswehr und auch teilweise der Polizei, wo sowas passieren kann. Deswegen sollten diese Strecken halt eben immer aufgeklärt sein. Haben wir ja schon mal darüber gesprochen, ein paar Folgen zuvor. Dann hat man dieses Problem eben nicht. Und wie du sagst, es gibt am Hubschrauber Dinge, die dann verhindern können, dass Schlimmeres passiert wie Cable Cutter. Ich glaube, so viel anderes gibt es da nicht baulich. Aber es gibt eben auch diese Dinge auf Karten, die hinterlegt sind, die uns da helfen. In der Regel ist es dann, wie so oft bei der Hubschrauberfliegerei, lern von den Alten. Die zeigen dir, wo die entscheidenden fiesen Leitungen sind. Ich fliege eigentlich auch immer genau an dieser Leitung, wo es mir fast selber passiert ist, mit meinen Schülern einmal hin. Lass die in die Falle laufen, um eben genau das zu erreichen, dass man halt nochmal sensibilisiert. Man muss wirklich gut rausgucken. Man hat teilweise keine Chance, sie zu sehen. Und wenn ich da hinfliege und sage, da ist eine Leitung, dann sagen die, jo, habe ich gesehen und haben keinen Lerneffekt. Aber wenn sie selber mal davor stehen und diesen Aha-Effekt, Mist, ich wäre da jetzt reingeflogen, wenn er nicht eingegriffen hätte, soll nicht zeigen, dass ich ein super Typ bin, sondern soll einfach nur dieses, man lernt halt aus Fehlern einfach am besten. Und wenn man Leute kurz davor bringt, diesen Fehler zu machen, dann haben sie so diese kurze Aufregung und dieses Abspeichern und dann hat man da, glaube ich, eine ganze Menge mit erreicht. Ist nicht ganz die feine Art, aber hilft weiter.
Ja, das stimmt, ja. Aber gerade halt nachts sind die Dinger auch einfach schwierig. Also die Masten, wenn sie unbeleuchtet sind oder die Leitung, das siehst du ja null. Ja, so. Und es gibt leider bei manchen Krankenhäusern Hochspannungsleitungen, die sind direkt daneben. Die sieht man entweder nicht, weil sie nicht beleuchtet sind oder sie sind beleuchtet, aber dann gehen die Lichter manchmal vielleicht so im Lichtermeer der Stadt irgendwie mit unter, wenn man von oben drauf guckt. Und das ist mir mal passiert. Da bin ich auch nachts um 3 oder um 2, ich weiß es nicht mehr, an Krankenhaus angeflogen und habe eigentlich einen relativ normalen Landeanflug gemacht. Normalerweise gehe ich eher steil rein, aber an dem Tag habe ich irgendwie so einen normalen Landeanflug gemacht. Also mit steil meine ich so lange oben bleiben, wie es geht und dann wirklich richtig steil runter, zwar immer noch mit Geschwindigkeit, aber eben um da den Lärm zu reduzieren einfach, um weniger Blade-Flapping zu produzieren, wenn das innerstädtisch ist. Aber an dem Tag war es irgendwie normaler Landeanflug und ich sehe auf einmal im Dunkeln unter mir und ich war noch nicht an der Klinik oder kurz vor der Klinik, sagen wir es mal so, macht es auf einmal so wusch, okay, dann Mast unter mir durch, ach schön, ja, habe ich mir dann gedacht, das war knapp. Nicht gesehen, unmöglich irgendwie, keine Ahnung. Mhm. Und das war auch für mich so ein Aha-Effekt, wo ich gesagt habe, okay, warte mal nachts, wir gehen dann doch lieber wieder steiler rein. Nicht nur wegen Lärm, sondern allein schon wegen dieser Leitung. Und es gibt halt einfach welche, und Tim, das weißt du am besten, bei dir im Revier stehen welche, die sind einfach unfassbar hoch.
Ja.
Ne? Ja. Die sind, ich weiß nicht, was hast du erzählt? Wie viel Fuß?
Oh, lass mich lügen, aber also 600 bestimmt.
Ja. Ja, also wir haben bei uns auch, in Egelsbach gibt es auch eine hohe Leitung. Und da die in seinem Revier, die kennt man ja so ein bisschen. Da fliegt man ja viel. Aber wir fliegen halt leider deutschlandweit, oder leider, was heißt leider, zum Glück deutschlandweit. Aber wenn ich dann irgendwo nach, weiß ich nicht wohin fliege, weiter weg, 400 Kilometer woanders, dann, keine Ahnung, kenne ich natürlich nicht mehr jede Leitung. Ja. Und gerade nachts, wenn du ein schönes Wetter hast, wo du eigentlich relativ hoch fliegen kannst und machst deinen normalen Landeanflug, dann, ja, kann auch das passieren, sozusagen.
Ja, aber wie du sagst, ne, also ich weiß auch, ich kann jetzt nicht sagen, welches Krankenhaus im Pott hier bei uns, aber da läuft die eine riesen Hochspannungsleitung auch direkt am Landeplatz entlang. Da gibt's halt einfach eine Anflugrichtung, aus der kannst du da definitiv nicht anfliegen. Mhm. Und wenn du das nachts machen würdest, würdest du, egal wie steil du anfliegst, in diese Leitung reinknallen, um den Landeplatz zu treffen. Also da ist es halt auch, muss man sich vorher mal die Anflugrichtung genau angucken, wenn man nachts Landeplätze anfliegt. Nur weil das ein Hubschrauberlandeplatz ist, heißt das nicht, dass man den aus 360 Grad immer anfliegen kann. Da gibt es dann auch teilweise gesperrte Sektoren, eben weil da große Hindernisse im Anflug sind. Und wenn man sich da nicht dran hält, dann kann sowas auch schnell passieren.
Dann geht das leider in die Hose, kann man wirklich so sagen. Aber es gibt ja mittlerweile auch Systeme, elektronische Systeme, da wird dann eine Kamera am Hubschrauber verbaut, die dir auf dem Bildschirm anzeigen, Achtung, da sind Leitungen. Robinson-Helikopter macht da auch sehr viel in der Richtung, was da gerade läuft. Die markieren die dann gelb. Also du guckst in diesen Monitor rein, du siehst normales Bild, aber die Leitungen werden auf einmal so gelb als Striche markiert. Das ist natürlich eine Riesenhilfe, wenn man sowas eben hat.
Absolut, ja, künstliche Intelligenz macht es möglich. Ne? Die wird auch jetzt relativ bald ins Cockpit einziehen. Wenn wir da irgendwelche Augmented Realities haben, mit der KI kannst du da wunderbar, kannst du dir Luftfahrzeuge einfärben lassen, die dann angezeigt werden, Leitungen, alles Mögliche kannst du dir. Im Prinzip wird das auch nicht lange dauern, dann werden wir so wie in so Science Fiction so Tunnel haben, die uns da rein projiziert werden mit Anflugwegen, wo wir wieder auch in so Anflugverfahren gehen, so IFA auf alle möglichen Plätze. das wird alles so, so einfach werden und so gut werden, dass sich da keiner mehr gegen sträuben kann, dass sowas genehmigt wird.
Tja, ich bin gespannt. Alle fliegen ja Point in Space und Deutschland drumherum. Wir noch nicht.
Ja, da sind wir wieder bei dem Thema.
Mal
ja.
Gucken, wann dieser Tunnel zu uns kommt. Aber ja, ich meine, das ist natürlich das Allereinfachste. Wenn du virtuell bei dir einen Tunnel einblendest mit einem gewissen Durchmesser und du fliegst dem einfach immer nach, das ist ja für uns super einfach. Ja, dann kommen wir wirklich überall hin und kannst dir dann auf jeden Landeplatz einen ganz tollen Anflug eben basteln, weil du es einfach virtuell siehst. Ja. Tja, was ich nicht verstehe, wenn wir gerade bei dem Thema Virtual Reality sind, in der H145, wenn du diesen standardkünstlichen Horizont wegmachst und dir das Gelände einblenden lässt, warum das so eine schlechte Grafik ist, wo ich mir denke, so,
ja,
das kriegt mein iPhone besser hin, aber warum nicht der Hubschrauber?
Ich weiß es auch nicht, aber das halte ich auch für vollkommen sinnlos, das Ding. Also ich weiß, der eine oder andere fliegt damit und findet das ganz toll, weil es eine technische Innovation ist, aber wie du sagst, ich halte es gar nicht für eine große Innovation. Dadurch, dass die Skalierung auch schon wieder anders ist als am anderen Display, einfach halb so groß, dadurch 5 Grad-Schritte anstatt 10 Grad-Schritte und so weiter. Bei dem Display, wer es mal gesehen hat, also ich finde es nicht, wie du sagst, nicht gelungen und ich finde es auch nicht gut fliegbar, ehrlich gesagt.
Ich habe es auch nie an. Also mich stört es total. Ich will meinen künstlichen Horizont haben. Und nicht irgendwie so eine grüne Quadratwelt, die da durchläuft mit irgendeinem Riesenobjekt, was da dann irgendwie auf dich zukommt. Nee, ist auch nicht meins. Aber wie gesagt, jeder Pilot ist da anders. Das ist ja wie mit Karte nach Norden oben oder Track up.
Ja.
Ist ja auch eine Philosophie, ne?
Ja, das werde ich auch nie verstehen. Ich weigere mich auch gegen dieses ausgerichtet fliegen in Flugrichtungen, das ist nicht meins. Ich will die Karte North Up haben und dann kann ich immer alles lesen, wo ich bin. Und im Kopf kann ich das schon ganz gut ummodeln, wie ich fliege. Also
ja.
Ich brauche nicht dieses.
Es ist ja einfach irgendwie drin. Du weißt, das Luftfahrzeug steht so, da weißt du genau, ob du links, rechts fliegen musst, damit du da hinkommen, wo du willst. Ja. Ja, aber gut, so ist es eben. Der eine so, der andere so. Das ist eben, ja. Tim, wenn du im Cockpit sitzt und du guckst auf die Uhr, worauf guckst du, auf welche Uhr bei dir als Pilot?
Als Pilot. Tatsächlich bin ich so ein Verfechter der alten analogen Armbanduhr. Also ich mag das schon. Ich weiß, worauf du hinaus willst, weil wir da so eine Zuschauerzuschrift gekriegt haben.
Ja, genau.
Ja, also du hast natürlich, und das muss auch so sein, immer eine Uhr im Hubschrauber verbaut, dass man rein theoretisch keine eigene braucht. Ich bin aber auch jemand, viele gucken ja auch aufs Handy, ne, nehmen kurz das Handy raus, machen es an, gucken auf die Uhr. Aber im Hubschrauber generell auch so, würde ich sagen, bin ich jemand, der noch diese alte klassische Armbanduhr bevorzugt.
Siehst du mal, habe ich eigentlich auch bis vor einem Jahr immer dran gehabt. Weil das die Zuschauerfrage war ja, ob das ein Mythos ist mit diesen Pilotenuhren. Oder ob jeder Pilot so eine Rolex nicht, aber so eine Breitling, IWC, bababam, irgendwas, so eine typische Fliegeruhr hat mit, weiß ich nicht, 3000 Zeigern oder 4 verschiedenen Uhrzeiten oder so. Ich meine, jetzt muss man auch sagen, Tim, wir sind ja nur Hubschrauberpiloten, wir sind ja eh ein bisschen wilder. Also von daher, ich das so mit unseren Flächenpiloten vergleiche, ne, mit der Kleidung, die kommen da immer schön gestriegelt her und wir gehen dann im Hoodie fliegen oder in unserer Hose oder was weiß ich. Also ich habe auch keine typische Fliegeruhr. Witzigerweise habe ich mal eine geschenkt bekommen damals und die habe ich jetzt dann auch schon 30 Jahre, irgendwie sowas, keine Ahnung, 25 Jahre. Eine alte IWC, eigentlich eine sehr schöne klassische Uhr, so wie du auch, mit analogen Zeigern und so weiter. Also UTC zeigt sie an, ich gucke aber nie drauf. Und dann habe ich vor einem Jahr eine Apple Watch geschenkt bekommen. Jetzt ist es digital, aber ich werde wohl wieder auf die IWC gehen.
Ja, jetzt ist es digital. Ja. Aber du kannst ja auch ein IWC oder Rolex Display drauf machen.
Ja, stimmt. Das könnte ich ja mal machen. Das stimmt. Ja, nee, mein Problem, was ich festgestellt habe, ich habe die Apple Ultra 2, um keine Werbung zu machen, die ist zu dick. Da die immer wieder, wenn du lange Ärmel anhast, da unter dem Pulli hervorzufummeln oder unter der Jacke, da ist die so dick, das ist bei mir echt so schwierig. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich brauche wieder eine flache Uhr, irgendwie sowas. Und also von daher, ich habe die jetzt, aber die IWC, ja, die ist es. Aber ich muss sagen, das ist den meisten Piloten, jedenfalls die ich kenne und so weiter, das ist eigentlich relativ egal, was für eine Uhr sie haben. Es gibt ein paar, die sammeln die, aber die, mit denen ich Ich kenne keinen. Doch einen kenne ich, der Uhren sammelt, der auch Pilot ist. Stimmt, einen kenne ich.
Ich kenne jetzt keinen so wirklich. Wie du sagst, boah, da soll jetzt wieder kein Bashing gegen die Airliner oder so sein, gegen die Flächenflieger. Aber ich glaube, da spielt das eine große Rolle. Da ist das ein großes Statussymbol. Ne, eben genau diese großen Marken. IWC ist eine tolle Uhr. Habe ich auch schon immer ein Auge drauf gehabt. Wie gesagt, kein Chronograph. Ganz stumpf, eine analoge Uhr, schöne Anzeige, hochwertig. Und da glaube ich aber auch, dass das wichtig ist, weil ich bin jemand, ich trage nicht viel Schmuck. Ich denke immer drüber nach, boah, ich bräuchte Ketten und Armbänder, aber das sieht einfach nicht aus an mir. Aber eine schöne Uhr und das kleidet man auch sehr gut, dann reicht das. Und aber für die Fliegerei an sich, wie du sagst, braucht man es nicht. Also diese ganze Spielerei, ne? Meine Uhr ist gerade tatsächlich in Reparatur leider, weswegen ich gerade auch so eine Sportuhr mir zugelegt habe, so eine Halb-Smartwatch. Und ja, da habe ich jetzt auch mit Luftdruckanzeige und was weiß ich nicht alles, diese Smartwatch-Funktion habe ich sofort ausgestellt, weil das will ich gar nicht. Ich will nicht an meinem Handgelenk sehen, wer mich anruft, wer mir Nachrichten schreibt. Das brauche ich gar nicht. Für den Sport ist es gut. Aber auch diese, dass man Luftdruck sehen kann. Ja, nee. Also wenn ich einen Tower anrufe beim Start, dann sagt er mir den Luftdruck schon. Also da gucke ich nicht auf meine Uhr. Und nur weil meine Uhr vielleicht 1012 anzeigt, heißt es nicht, dass es auch wirklich 1012 ist und der Tower nicht 1013 sagt. Also von daher, ja, das sind alles schöne Spielereien.
Das stimmt, da gebe ich dir recht. Wobei, das ist genau so ein Feature, wo ich sage, das finde ich an meiner Apple Watch gut. Ich gucke drauf und habe das Meter von Frankfurt drauf direkt. Das habe ich mir immer einblenden lassen vorne drauf. Dass wenn ich in der Station bin und lass an, dann kann ich nochmal schnell drauf gucken. Okay, der Luftdruck ist so, die Temperatur so und der Wind ist so in Frankfurt. Dann habe ich diese Parameter eben schon mal. Aber das ist einfach nur nice to have. Das ist nichts, was ich vermissen würde, wenn ich jetzt einfach eine andere Uhr wieder trage. Also, aber da gibt es ja andere, die das...
Ja, und ganz ehrlich, wie stellst du den Luftdruck an deinem Hubschrauber ein? Du weißt, auf welcher Höhe du bist und stellst einfach die Höhe ein und weißt dann, welchen Luftdruck du hast. Also das ist ja der Standard. Ganz so macht genau. Ja jeder Pilot, der kennt seinen Heimatflughafen.
Genau.
Oder halt auch seinen Flugplatz und weiß genau, hier bin ich 112 Fuß hoch und dann stelle ich ungefähr 110, 120 ein und dann weiß ich schon, welches QNH ich habe.
Genau. Also für die, die das jetzt noch nicht so verstanden haben, ist, wir müssen den Luftdruck mehrmals am Tag bei unserem Höhenmesser einstellen. Weil der Luftdruck verändert sich, je nachdem, manchmal schneller, manchmal langsamer, manchmal auch gar nicht. Und der Höhenmesser, der bekommt es nicht mit, dass sich der Luftdruck ändert, weil der denkt, oh, ich habe immer den Luftdruck. So, und den müssen wir dann immer einstellen, deswegen kriegt man ein sogenanntes QNH. Und dieses QNH wird in Hektopascal gemessen. Das heißt, wir haben irgendwie 1036 Hektopascal irgendwie an dem Tag. Das heißt, wir haben einen hohen Luftdruck, die Luft trägt viel, das ist gut. Und dann können wir das einstellen und kriegen dann genau die Höhe raus, die wir über Meeresspiegel fliegen. Das ist eben das QNH, was wir dafür verwenden. Es gibt noch andere wieder, aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Aber wenn man am Boden steht und man weiß, wie hoch man steht, dann stellt man nicht den Luftdruck ein am Höhenmesser, sondern dann stellt man die Höhe ein, wie hoch man steht und hat dadurch automatisch den aktuellen Luftdruck, weil diese Skala sich dann eben passend dazu verändert und funktioniert aber nur da, wo man weiß, wie hoch man steht. Sonst muss man es wieder andersrum machen eben, ja.
Genau. Siehst du mal.
Ja. Also von daher gibt sicherlich Leute, die finden so große oder Fliegeuhren toll. Ich sage mir, es ist total egal. Mich haben schon viele auf meine IWC angesprochen. Die haben alle gesagt, boah, tolle Uhr und so weiter. Sag ich, ja, für mich ist es eine Uhr. Aber witzig, dass da auch viele drauf gucken eben, ja. Sagen hier, welche Uhr trägst du eigentlich? Was ist denn das?
Also wie gesagt, das ist der Schmuck des Mannes irgendwie. Das ist sowas, da kann man... Dann, ja, darstellen ist das Falsche, aber da kann man halt auch so ein bisschen was Wertiges an sich mittragen, was einen so ein bisschen aufwertet, was auch zu einem passt. Also es ist auch total wichtig, finde ich, eine Uhr zu finden, die zu einem passt. Zum Beispiel ich könnte nie eine Breitling oder eine Rolex oder so tragen. Das würde mir auch überhaupt nicht gerecht werden. Wenn ich die tragen würde, wäre das wie ein Fremdkörper. Du hast gesagt, was du trägst. Ich trage eine Tag Heuer und ich liebe diese Uhr. Die ist so einfach, die ist so schlicht und genau wie ich bin auch einfach und schlicht. Das passt einfach zu mir. Die hat eine gute Qualität, die ist wertig. Ja, da freue ich mich drauf, wenn ich sie wiederbekomme.
Ja. Du hast vorhin ein sehr schönes Stichwort gesagt. Du hast nämlich gesagt, wir müssen eine Uhr im Cockpit drin haben. Und das ist sogar rechtlich vorgeschrieben. Die gehört zur Cockpit-Ausstattung. Und die muss sogar einen Sekundenzeiger haben. Ja. Und muss funktionieren.
Ja. Ja. Das finde ich ist so die größte Neuerung eigentlich in der 145, dass du nur noch eine digitale Uhr hast. Das hätte ich so niemals gedacht, dass das irgendwann mal möglich ist. Nee, weil bei den anderen Hubschraubern musste ja irgendwie immer noch eine normale Uhr verbaut werden, die man mit den Händen bedienen kann. Und jetzt mit der 145 haben wir es wirklich, dass wir nur noch eine digitale Uhr haben. Hätte ich nicht gedacht, dass das mal kommt, dass sich da die Zulassungsbehörde drauf einlässt, weil die ja doch relativ einfach ausfallen können, wenn die Schirme ausfallen, die Bildschirme. Und jetzt habe ich halt kein Backup-System, was komplett stromlos auch funktioniert.
Ja, dann müssten alle Bildschirme ausfallen. Ist die Frage. Also im Simulator passiert das immer gerne mal, dass uns alle Bildschirme ausfallen.
Ganz abgesehen davon, ob das passiert oder nicht. Also es gibt so viele Zulassungsvoraussetzungen, wo ich sage, boah, euer Ernst? Da hätte ich jetzt verstanden, wenn die sagen, okay, die Bildschirme können alle ausfallen. Von daher baut doch einfach wie immer noch eine weitere Uhr ein.
Ich gehe davon aus, ich kenne den Gesetzestext jetzt auch nicht aus dem Kopf raus, da müsste ich nochmal nachgucken und da einsteigen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man halt auch mittlerweile sagt, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle Bildschirme weg sind oder der Strom komplett weg ist, dass du eben keinen Strom mehr hast, dann siehst du die Bildschirme ja auch nicht mehr. Und wie hoch ist dann noch die Wahrscheinlichkeit, dass keiner der Insassen ein Handy
hat, stimmt,
an das man drankommt? So, vielleicht, aber das leite ich jetzt einfach mal so her, vielleicht war das der Hintergedanke eben dabei. Aber wie gesagt, keine Ahnung. Bei uns jetzt, wenn ich mir jetzt mal auf die Dauphin oder auf die 155 gehe, wir haben Uhren, die werden aufgezogen. Wie so eine klassische Uhr praktisch, sag ich mal. Die muss man aufziehen und dann laufen die ab und jeder Pilot zieht die immer mal ein bisschen auf. Und dann läuft die. Witzigerweise musst du noch nicht mal die Uhrzeit richtig anzeigen, aber du musst die Zeit stoppen können. Ja, so, und das kannst du damit machen.
Ja, und der Typ, der diese Uhren hergestellt hat, weil ich glaube, das ist in jedem Hubschrauber die gleiche Uhr, so nach dem Motto, die hat einer einfach mal Luftfahrt zugelassen und seitdem wird die von jedem Luftfahrzeughersteller gekauft, der geht jetzt pleite.
Ja, stimmt. Der kriegt seine Uhr nicht mehr an, Mann.
Also ich weiß nicht, ob pleite, weil der wird wahrscheinlich so viel Kohle haben, dass er sagt, ach, wisst ihr was, dann mache ich den Laden halt zu und habe ein schönes Leben in 8. Generation. Nee, so lange gibt es keine Luftfahrzeuge. Aber der kann jetzt echt dicht machen. Also warum sollten die jetzt noch immer wieder weiter diese alte Uhr verbauen, wenn das Digitale reicht?
Vielleicht hat er sie damals gebaut und die Rechte irgendwann abgegeben, weil er gemerkt hat, ach, das ist mir viel zu anstrengend, da ist eine Uhr, da ist eine Uhr und später ist es erst der Kracher geworden. Das ist doch so wie mit dem Nike-Logo. Das hat irgendein Werkstudent oder irgendein Grafiker damals gemacht für wenig Geld. Aber jetzt ist das ein Riesenlogo, ja. Eben deswegen. Mhm. Tja, so viel dann dazu zu der Uhr im Cockpit. Also,
aber lustig,
man braucht eine.
Lustig, dass du Nike erwähnst. Ich habe jetzt gerade noch mal den Film Air geguckt, wo es darum geht, dass Nike damals Michael Jordan für sich gewonnen hat und den Air Jordan entwickelt. Das ist so ein geiler Film und so ein geiler Move. Ja. Also wenn man sich überlegt, als Michael Jordan damals in die NBA gekommen ist, haben die den für $250.000 verpflichtet für ihre Marke, dass er ihren Schuh trägt. Und damals war es irgendwie so, in der NBA durftest du 51% musste der Schuh weiß sein. Die haben aber extra für ihn dann viel schwarz und rot reingemacht und haben pro Spiel $5.000 Strafe gezahlt, was natürlich auch nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit gegeben hat. Und Michael Jordan war der Erste, der verhandelt hat, oder seine Familie, seine Mutter als Managerin, verhandelt hat, dass er einen prozentualen Anteil an jedem verkauften Schuh bekommt. Und das ist der Grund, warum Michael Jordan bis heute mit seiner Marke, also überall, wo sein Name mit drauf steht, und Nike hat ja auch die Jordan-Reihe, fast eine halbe Milliarde Dollar pro Jahr von Nike überwiesen kriegt. Wahnsinn. Jedes Jahr. Wahnsinn. Der hat so viel richtig gemacht. Also auch absoluter Ausnahmeathlet, absolutes Genie. Also was der an Sport gemacht und an Titeln gewonnen hat. Aber ja, da gibt's auch Leute, die haben dann mal Glück und gutes Gespür und können doch ein bisschen gut partizipieren. Wahnsinn, ne? Fast eine halbe Milliarde jedes Jahr.
Wir brauchen eine Schuhwerbung, Tim. Vielleicht finden wir einen Sponsor.
Eine Schuhwerbung.
Hubschrauberschuhe.
Boah, jetzt haben wir gesagt, man braucht gar keine Uhren. Ne? Wir hätten sagen sollen, doch, jeder braucht Uhren. Brauchen und wir brauchen genau die Uhr, die uns sponsort.
Ja, genau.
Aber so wir ist sind es, so ziemlich.
Naja. Aber witzigerweise kokettieren ja diese Hersteller von den Uhren eben auch genau mit dieser Sache, das tragen Piloten. Ich glaube, Breitling hat doch mal so einen tollen Werbespot gemacht, wo der Typ in der Wüste landet und dann da seine Mädels trifft und irgendwie ist schon ein bisschen länger. Ich glaube, das war Breitling, ich weiß es nicht. Aber die geben sich da auch viel Mühe, in dem Bereich weiter so, hey, wir sind die Fliegeruhr sozusagen, zu bleiben.
Ja, es gibt ja auch in Lettland, glaube ich, die, wie heißen sie, die Baltic Bees. Haben die nicht auch so eine blau-gelbe Lackierung und werden von Breitling gesponsert, was überall drunter steht? Also Breitling sponsert auch viel in diesem fliegerischen Bereich. Hm. Ich weiß auch hier und da, als noch das Red Bull Air Race war, dann standen die auch schon mal als Sponsor auf den Fliegern mit drauf. Und die sind da im fliegerischen Bereich ganz gut unterwegs. Und die haben doch auch immer, wenn du mal bei so Juwelieren im Fenster guckst und irgendwo ist ein Fliegerhelm, das ist immer die Breitling-Sektion. Die haben immer einen Fliegerhelm und drumherum ihre Uhren angeordnet. Von so einem Jetpiloten, so einen Helm. Also,
das stimmt.
Ja.
Das ist richtig.
Die, die gehen sehr stark in diese Richtung.
Das stimmt, da hast du recht, ja. Ja, vielleicht hilft es, vielleicht funktioniert es weiterhin. Und ich meine,
ist ja auch ein,
es sind sicherlich tolle Uhren.
Geiles Image aber auch.
Ich habe keine. Ja.
Also, ja. Muss man sagen. Also, von daher denke ich auch immer so, boah, das Image ist geil, aber es ist halt auch nicht meine Marke leider. Vielleicht könnt ihr mich ja mal vom Gegenteil überzeugen, wenn ich so ein Ausstellungsstück mal bekomme, was ich Probe tragen kann und behalten.
Du meinst, Breitling hört uns gerade zu.
Natürlich, sich so. Aber die hören uns alle.
Ja, ja, das ist ganz klar. Die hören uns ganz sicherlich alle. Also witzig ist es schon. Aber ja, wie gesagt, wie du schon so schön sagst, ich glaube Sonnenbrille und Uhr, das ist so das Pilotenmythos.
Ja, aber ich glaube Sonnenbrille ist gar nicht so ein Riesenmythos. Also ich kenne...
Hat nicht jeder coole Pilot irgendeine Sonnenbrille?
Definitiv, auf jeden Fall. Also ganz klar. Also die meisten
tragen Mythos ist, sorry, falsch gesagt, aber...
Ja, also das Vorurteil mit der Sonnenbrille, das unterschreibe ich 100%. Das war auch das Erste, was ich mit meiner Pilotenlizenz quasi bekommen habe, das war die Ray-Ban Aviator. Die braucht einfach jeder Pilot. Also ohne das bist du einfach auch kein richtiger Pilot. So.
Ohne die Ray-Ban.
Ohne die Ray-Ban. Ja, ob du damit fliegst oder nicht, aber auf dem Vorfeld musst du die anhaben im Sommer. Das geht nicht anders. Das siehst du auch überall. Alle Privatflieger, die irgendwo aus ihren kleinen Cessnas aussteigen, der erste Move ist immer die Aviator aufsetzen.
Ich trage unfassbar nicht so gerne Sonnenbrille.
Unfassbar nicht so gerne.
Ja, ich habe super selten. Also ich habe gar keine, ehrlich gesagt. Ich habe maximal meinen Helm, wo ich das Visier runter mache.
Ja,
ich glaube, das steht mir auch
mit Helm ist es auch nicht so gut, muss ich sagen. Ne? Mit Helm ist natürlich deutlich einfacher, das Visier zu nehmen. Es ist viel größer, es ist viel flächendeckender, ist viel einfacher. Habe ich auch lieber, aber ich bin schon mal ein Fan von Sonnenbrillen. Mittlerweile muss es nicht mehr unbedingt die Aviator sein, aber eine schicke Sonnenbrille, das sieht auch einfach wirklich gut aus, muss man einfach sagen. Eine Fliegerkombi, die gut sitzt, und dazu so eine Sonnenbrille und eine schöne Uhr dazu.
Und eine schöne Uhr und die passenden Schuhe.
Genau. Nein, also so ein bisschen muss man das Image ja auch leben, oder? Also wenn wir das nicht auch so ein bisschen so nach außen tragen, dass es halt schon eine ganz coole Sache ist, ne? Wenn man so neben dem Hubschrauber steht, das wäre ja auch schade. Also so ein bisschen Mythos muss aufrechterhalten werden.
Du hast ja immerhin eine Fliegerkombi. Ich habe ja keine mehr. Ich habe früher eine getragen, als ich noch bei einem anderen Unternehmen war. Mittlerweile sind wir ja zweiteilig, dreiteilig, wie auch immer. Aber du hast ja immerhin noch eine dunkelblaue Fliegerkombi. Da sieht das ja nochmal ganz anders aus, wenn du die goldenen Streifen drauf machst.
Aber das ist genau so wie Phantasialand. Ne? Mit Pappmaché sieht alles toll aus irgendwie.
Ja, aber ich finde es schön. Ich liebe Phantasialand.
Ja, aber wenn du mal genauer hinguckst, ne, das Phantasialand ist vor was weiß ich wie vielen Jahren mal abgebrannt, weil alles aus Pappmaché ist. Und so fühle ich mich in meiner Fliegerkombi. Das ist halt nicht mein Ding, sagen wir mal so. Ne? So ein Onesie, der kneift hier und da auch mal. Und nicht unbedingt nur am Bauch. Hoch die Hände, Wochenende tut weh, sage ich dir. Das ist, nee. Also ich bin froh, wenn ich bei den Johannitern bin und da hast du eine Hose und okay, ein Polo. Ich mag keine Polos, aber es gibt nichts anderes. liebe Johanniter, wenn ihr das hört, T-Shirts werden mal ganz geil. Nein, Spaß. Ich trage auch mit Stolz dieses Polo. Das Einzige, was ich trage. Aber nee, eine Kombi, ja, gebe ich dir recht. Sieht super geil aus. Ist auch in Teilen praktisch. Aber wenn du so eine richtig gut sitzende hast, dann sitzt sie zu eng.
Also eigentlich ist es eine Mogelpackung, wolltest du damit sagen, wie es Phantasialand so. Wie das Pappmaché, nicht wie es Phantasialand. So
ein bisschen.
Aber also ich hatte ja auch eine und ich fand sie einfach im Sommer viel zu warm. Frühling, Herbst, Winter, absolut okay. Sommer, Katastrophe.
Katastrophe. Ich bin auch dafür, dass wir im Sommer eine andersfarbige Kombi kriegen, weil dieses Dunkelblau, was wir haben, das ist fast schwarz. Das ist so richtig dunkelblau. Mhm. Wenn da die Sonne drauf steht, das wird nicht nur warm, das wird so heiß, dass du es kaum anfassen kannst. Das ist also wirklich krass. Mhm. Und jetzt gerade, wo wir auch diese extremen Wetterphänomene haben, wo es auch mal Richtung 40 Grad des Öfteren geht, das hältst du nicht aus. Du schwitzt dich tot. Ja. Mhm. Und also entweder so ein Shorty, fände ich auch witzig. oder vielleicht dann doch mal, also nicht umsonst gibt es ja auch extra Wüstenkombis und sowas, die nochmal anderen Stoff haben, anders belüftet werden, andere Farbe, damit die sich eben nicht so aufheizen. Wäre ich schon froh, wenn wir sowas mal bekommen könnten, weil im Sommer ist es doch echt schon teilweise dann auch eklig.
Ja, das stimmt. Also es ist wirklich eine ganz andere Sache. Meiner war damals auch dunkelblau, so ähnlich wie deiner, vielleicht ein Tacken heller, aber auch ein dunkles Blau. Und das war schon echt warm. Sonst fand ich ihn gut, aber im Sommer, und es ist ja so ein dicker Stoff gewesen, darf ja nicht brennbar sein und so weiter, ne? Deswegen, das ist dann schon wirklich warm gewesen. Also da hat das Polo, auch wenn ich es lieber tragen würde, wenn es 100% Baumwolle wäre, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, finde ich dann natürlich schon besser, weil es einfach ein bisschen luftiger ist, ja. Mhm. Und vorne im Cockpit wirst du halt einfach gegrillt, wenn du der Sonne entgegenfliegst. Ja. Gerade bei der H145 mit diesen riesen Scheiben. Ach je, also das ist dann schon wirklich lange der Sonne entgegen, von Ost nach West, wie auch immer, wenn sie untergeht. Das kann dann schon wirklich sehr warm werden, das darf man nicht unterschätzen. Und es haben ja nicht alle Hubschrauber eine Klimaanlage und das Wetter spielt nicht immer mit, dass man immer so hochfliegen kann, dass es kühler da oben ist. Ja.
Ja, absolut. Das ist ja, also da Nachholbedarf teilweise, da hat sich was verändert. Aber gut, wir tragen ja auch Helme, ne? Und unter den Helmen wird es auch sauheiß. Also, was willst du machen? Aber zumindest die Kombi. Ich weiß zum Beispiel, dass es Staffeln gibt, die haben zum Beispiel Kühlwesten. Können wir noch ein neues Thema aufmachen. Ja. Hast du schon mal so eine Kühlweste getragen?
Nee.
Soll tatsächlich...
Wie funktioniert die?
Das ist halt wie so eine Weste auf dem Boot, so diese Selbstaufblasen, diese dünnen, ne? Und das sind dann so Gelpacks. Du legst das Ding in die Kühltruhe und ziehst es dann an. Und das soll dich dann längere Zeit kühlen.
Okay.
Ach, du, besser als nichts. Ne? Besser als nichts. Aber auf Dauer natürlich auch irgendwann aufgebraucht. Aber es ist so gefühlt, ne? Oh, ihr tragt Kombi, ihr habt eine Kühlweste. Das ist wie Eispray im Kreisliga-Fußball, ne? So ein, man versucht irgendwas zu heilen, aber wenn der Knochen durch ist, hilft auch kein Eispray. Also hauen die trotzdem drauf. Ungefähr so ist das mit so einer Kühlweste, glaube ich. Kannst du machen, in den meisten Fällen hilft es kurz, aber ist keine richtige Lösung.
Kein Problem. Ich hole alle ab, auch mit Eispray und Knochenbrüchen. Kein Problem. Tja, cool, Tim, Menscheskinder. Also haben wir heute über Sonnenbrillen, Hochspannungsleitungen, Kühlwesten, Uhren.
Eine ganze Menge wieder gesprochen
im neuen Jahr. Durch. Die Turnschuhe. Ich sehe, wir müssen uns noch was einfallen lassen. Und ich habe ja gehört, es kommen ja auch ganz viele zur Aero, die uns sehen wollen, weil wir, und das können wir jetzt schon mal sagen, werden ja auch beide auf der Aero sein, nicht nur du. Endlich ich auch mal wieder. Und da freuen wir uns drauf.
Und wir hoffen, dass ihr da zahlreich erscheinen werdet, weil für uns steht da auch eine Premiere an, ne? Weiß nicht, ob wir das schon sagen dürfen, aber kommt zahlreich, sagen wir mal so, wir brauchen viele Leute. Damit das nicht so mickrig aussieht.
Ja. Gucken wir mal. Man muss ja auch immer den richtigen Tag treffen, ne?
Ja.
Den kennen wir ja selber noch nicht.
Ja, das stimmt. Den Tag kennen wir noch
das
nicht.
Ist aber eben das. Sind auf jeden Fall beide da. Cool. Toll, Tim. Lieben Dank für deine Zeit.
Ja, danke dir in deinem Urlaub.
Sehr gerne. Es tut mir leid, dass meine Tonqualität heute ein bisschen schlechter ist als die von Tim. Ich habe zwar mein Mikro mit in Urlaub genommen, aber mein Kabel passte nicht an den Laptop dran. Deswegen hat die Qualität heute leider ein bisschen gelitten. Beim nächsten Mal gleichen wir das wieder aus. Aber ja, lieben Dank, dass ihr uns alle zugehört habt. und wir laden das Video dann noch hoch von dieser Hochspannungsgeschichte auf dem Podcast-Kanal von Instagram von uns abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Und dann wünschen wir euch einen ganz tollen Donnerstag. Genau. Passt auf euch auf.
Jo, habt eine gute Zeit, kommt gut ins Wochenende. Tschüss.
Macht's gut, tschüss.